Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und Elevator, dem Accelerator für Female Startups. Startup-Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelyn.
Ich bin Evelyn Brock. Meine Mission ist es, Female Startups zu unterstützen und als Investorin möchte ich auch dafür sorgen, dass sie weiter finanziellen Erfolg haben und weiter wachsen können.
Und Ekaterina.
Hallo, mein Name ist Ekaterina Eid-Kalthoff. Meine Mission ist es, mehr Female Founders mit innovativen Ideen in unserer Wirtschaft erfolgreich zu machen.
Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Kinder verändern alles, sagen Lena Pieper und Annika Schmidt. Die Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von FreeMom, der ersten Freelancing- und Matching-Plattform für Working Moms. Eine Idee, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Bei Die Höhle der Löwen konnten die beiden Investoren Tijen und Naran überzeugen und wurden so zu einem der größten Einzelinvests der Staffel der TV-Sendung. Ungefähr 40% der Mütter mit Kindern unter 3 Jahren arbeiten weniger als 20 Stunden pro Woche. Aber nur für wenige ist das die Wunschsituation. Auf der anderen Seite herrscht bei Unternehmen Fachkräftemangel. Lena und Annika haben FreeMom gegründet, um diese beiden Seiten zu vereinen. Ist das die neue Erfolgsformel für eine Work-Life-Karriere? Sind Mütter als Zielgruppe eine neue Art Heilsbringer auf dem Arbeitsmarkt? Und was befindet sich eigentlich wirklich in der Höhle der Löwen? Über all das sprechen wir mit einer der beiden Geschäftsführerinnen von FreeMom. Herzlich willkommen, Lena Pieper.
Und findest du dich wieder?
Total toll. Also das hat sich wirklich gut angehört. Also wenn ich das nochmal so höre, sind natürlich auch viele von unseren Worten und Formulierungen und Fakten dabei. Aber um ehrlich zu sein, finde ich selber immer noch ziemlich cool, was wir da machen.
Sehr schön.
So soll das sein. Genau, so wollten wir dich auch abholen.
Ich möchte gerne dir erstmal den Raum geben, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst und ein bisschen von FreeMom erzählst und wie wir uns vielleicht auch kennengelernt haben.
Okay, vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ich dabei sein darf. Ja, wir kennen uns schon seit 2 Jahren jetzt mittlerweile,
ja,
ne?
Bestimmt, ja.
Ich komme aus der Nähe von Bonn. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 4. Ich bin, so wie Annika auch, meine Mitgründerin, Personalerin. Zusammen sind wir über 30 Jahre in der Branche unterwegs oder in dem Beruf. Und ich war in unterschiedlichen Stationen und Branchen und Firmen unterwegs und zuletzt Head of HR und habe 2019 dann meine Tochter bekommen und wollte fröhlich nach der Elternzeit zurückkommen. Und dann hieß es, deine Stelle ist aber nicht mehr da. Das war eigentlich der erste Anlass zu sagen, hey, was ist denn hier eigentlich los? War mir gar nicht so bewusst, dass es so vielen anderen Frauen auch so geht wie mir. Ich habe mich dann, um es kurz zu sagen, selbstständig gemacht als Freelancerin und habe dann festgestellt, es gibt sehr, sehr viel Bedarf an Freelancing, aber es gibt eigentlich relativ wenige Freelancing-Projekte, die in Teilzeit und Remote verfügbar sind. Und daraus ist unsere Geschäftsidee tatsächlich entstanden. Annika und ich kennen uns schon seit über 15 Jahren und haben immer wieder gesagt, wir wollen auch mal wieder was zusammen machen. Sie hat mich begleitet in diesem Prozess, Freelancerin zu werden, nach der Elternzeit wiederzukommen, diese Erfahrung auch zu machen als Mutter. Und irgendwann haben wir gesagt, so geht das nicht. Wir sind beide sehr innovativ, würde ich sagen, und immer an Change interessiert und an Verbesserungen und haben gesagt, also hier stimmt irgendwas im System nicht und die Welt braucht hier ein bisschen mehr Beratung, würde ich mal so sagen. Und wir sind eigentlich von der Idee, Unternehmen zu beraten, Freelancing mehr in Teilzeit und Remote anzubieten, damit ja Working Moms oder Eltern generell das Thema auch besser für sich nutzen können, sind wir darauf gekommen, nee, eigentlich braucht es einen Marktplatz, eine Plattform.
Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was macht FreeMom, wie geht das mit dem Matching und so, dass wir und auch das Geschäftsmodell, dass wir über die Themen noch mal kurz sprechen.
Ja, genau. Also FreeMom ist eine Freelancing-Plattform. Das heißt, bei uns finden Freelancer und Unternehmen zusammen. Die Unternehmen registrieren sich, legen Unternehmensprofil an und posten ihr Projekt, definieren da, was sie suchen, mit welchem Zeitraum, welcher Stundenumfang. Und auf der anderen Seite registrieren sich die Freelancerinnen, legen ein Profil an, sagen, was sie können und können sich dann auf die geposteten Projekte entweder bewerben oder werden auch durch unseren Algorithmus automatisch vorgeschlagen als Perfect Match. Man sieht auch genau, in welchen Punkten dann guter Fit ist, also wie sie zusammenpassen, ob das jetzt nur die fachlichen Themen sind, aber auch die Soft-Themen. Also wir haben es auch aus Brille eines HRers gebaut und haben gesagt, es muss auch ein kulturelles Match stattfinden. Also nicht nur die fachlichen Skills müssen zusammenpassen, sondern auch die Vorstellung zum Beispiel, wie flexibel ist die Zusammenarbeit, wie ist die Kommunikation, wie ist die Unternehmenskultur. Und beiden Seiten wird je Projekt dann immer der passende Matching-Score angezeigt, dass man sehen kann, wie gut man zusammenpasst.
Der geht von bis?
Also ja, von 0 bis 100%.
Ah ja, bis 100, genau. Okay. Mhm.
Und dann ja, läuft es klassisch, ne? Die bewerben sich auf ein Projekt, dann unterhalten sich Unternehmen und Freelancerinnen, ob es passen könnte und finden dann über die Plattform zusammen, geben an, dass sie ein perfektes Match sind, legen dann nochmal die konkrete Leistung fest, auch den Zeitraum und den Stundensatz und Stundenumfang. Dann öffnen sich unsere automatisierten Prozesse, die wir mit eingebaut haben und die uns auch von anderen Freelancing-Plattformen unterscheiden. Weil wir gesagt haben, es gibt sehr, sehr viele Vorbehalte in Deutschland gegenüber Freelancing, weil Themen wie Scheinselbstständigkeit und auch die Administration von Freelancern einfach kompliziert erscheinen. Und wir haben gesagt, wir schlagen diese Gegenargumente tot mit automatischen Prozessen.
Super.
Und haben eben eine Schnittstelle zu einem Legal Tech Tool von einer Rechtsanwaltskanzlei. Dann öffnet sich, sobald eben die Leistungsbeschreibung fertig ist, dieses Tool und dann wird das Risiko für Scheinselbstständigkeit geprüft. Ergebnis ist wirklich ein rechtsgeprüftes Gutachten auch und eine anwaltliche Auskunft, wo die Unternehmen auch sagen können, ich habe das Risiko geprüft. Das heißt, es schützt sie auch vor Problemen, die im Nachgang entstehen können. In den allermeisten Fällen läuft es grün durch, weil viele Unternehmen auch einfach wissen, dass man mit Freelancern anders arbeitet als mit Angestellten. An manchen ist es vielleicht gelb, dann beraten wir natürlich. Aber sobald der Schritt durch ist, wird der Vertrag auch auf unserer Plattform unterschrieben. Das heißt, wir haben eine rechtsgeprüfte Vorlage. Ein Unternehmen braucht gar keine eigene Rechtsabteilung, um damit loszustarten. Per DocuSign wird der Vertrag unterschrieben und dann startet schon die Zusammenarbeit. Also die Vorbereitung ist maximal vereinfacht und alles automatisiert. Und einmal im Monat erfasst die Freelancerin dann ihre Stunden. Das Unternehmen gibt die Stunden frei und dann wird über unser System automatisch eine Rechnung gestellt an das Unternehmen mit unserer Servicegebühr noch obendrauf. Das Unternehmen macht die Überweisung und das geht alles über unseren Zahlungsdienstleister MangoPay. Auch maximal einfach für beide Seiten. Es muss sich eine Freelancerin nicht um die Rechnungsstellung kümmern. Das ist nämlich auf der anderen Seite auch oft ein Problem, dass man sagt, ich weiß gar nicht, wie man Rechnung schreibt, was da drin stehen muss. Das ist alles durch unsere Plattform abgedeckt. Wir wollen beiden Seiten das ganze Thema so einfach wie möglich machen.
Ja, das heißt, die Freelancerin kann sich kostenlos registrieren bei euch, das kostet die nichts und die Unternehmen registrieren sich auch kostenlos und erst wenn das Matching funktioniert und es zum Auftrag quasi kommt, erst dann wird eine Zahlung fällig.
Genau, die Servicegebühr ist bei uns 15%, die pro Freelancing-Rechnung anfällt.
Ja. Genau. Super, ja, das ist als Geschäftsmodell.
Ich kann mich auch an unserem Gespräch erinnern, wie wir da zu dritt gesessen haben und ihr fragt, ja, glaubst du, dass es eine Idee ist, die vielleicht funktionieren kann. Und ich war einfach hellauf begeistert von Anfang an. Und ich fand, das war auch wirklich was Innovatives. Also von daher, ich kann schon bestätigen, dass ihr innovative Gedanken habt und dass wir das wirklich auch super gemeinsam entwickeln konnten. Aber ihr musstet das umsetzen mit den Kids. Wie war das grundsätzlich, also mit den Kindern überhaupt ein Startup zu gründen? Denn wir befinden uns ja, wenn wir Mütter werden, wir Frauen befinden uns in der Rush-Hour unseres Lebens. Wie habt ihr das gemacht?
Rush-Hour ist gut. Also es ist eine Challenge, muss man schon sagen. Du bist so auch so mit den Kids beschäftigt. Unsere waren ja noch ganz klein, Annika war noch in Elternzeit. Es ist so schon aufregend, Mutter zu sein, dann noch berufstätig und dann noch als Gründerin. Und an dem Moment kommt ihr beide ins Spiel, Evelyn und Ina, weil wir dann gesagt haben, ja okay, jetzt haben wir eine Geschäftsidee. Wir haben irgendwie auch das Gefühl, das würde den Bedarf am Markt irgendwie treffen. Und dann, was macht man dann mit so einer Idee? Wie wird man denn dann zu einem Unternehmen? Und für so ein klassisches Startup-Accelerator-Programm eignen wir uns einfach nicht, weil wir sind in dem Rahmen gar nicht verfügbar. Die sind ja oft in Vollzeit oder irgendwo vor Ort und Ganztages-Workshops und so, das war für uns nicht machbar. Noch dazu sind wir über 300 Kilometer auseinander entfernt. Das war auch nicht möglich, uns irgendwo dafür dann in der Mitte zu treffen. Und dann sind wir auf Startup-Mom getroffen beim Googeln. Eigentlich wirklich rein zufällig hat deine Google-Suchmaschinenarbeit gut funktioniert, würde ich sagen. Und ich habe das gefunden. Ich weiß noch genau, das war der Geburtstag meiner Schwägerin, als wir das erste Mal gesprochen haben. Und da haben wir gesagt, Ekaterina gesagt, also eure Idee ist toll, ihr seid toll, ich hätte euch gern dabei. Und ja, dann haben wir gestartet und dank euch unsere Geschäftsidee entwickeln können, unser Marketing, unsere Finanzplanung. Wir sind überhaupt erstmal mit der Idee ins Reine gekommen, haben noch viel umgeschmissen dank eurem Feedback, sind am Ende von dem Accelerator bei euch mit einem fertigen Click-Dummy eigentlich rausgegangen, wussten, wie man Social Media macht, wie man Marketing macht und was unsere nächsten Schritte sind. Also ihr seid sozusagen unsere Hebammen.
Ja, genau.
Ja. Genau. Ja, und es hat natürlich alles total beschleunigt.
Ja. Also vielen lieben Dank. Also ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, so viel Lob an einer Stelle. Vielen lieben Dank, das freut mich sehr. Ich habe noch eine Frage zu einem Thema, gerade digitale Geschäftsmodelle wie euers, wo es um Plattformökonomie geht, da braucht man ja auch viel Technik. Und da haben wir ganz oft darüber gesprochen, startet ohne Technik. Zur Not seid ihr diejenigen, die im Hintergrund alles macht. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie war der Weg? Also du hattest gesagt, ihr seid mit einem Click-Dummy gestartet. Wir haben dann auch über das Thema Website oder Landingpage immer gesprochen. Da werden wir nochmal in den Shownotes das auch ein bisschen erklären, was der Unterschied ist. Aber wie war das? Weil ich glaube, dass es für vielen vielleicht auch ermutigend ist, zu sehen, es muss nicht immer alles fertig und alles perfekt sein zu Beginn.
Also darüber waren wir natürlich nicht so happy, als du das uns mehrfach deutlich gesagt hast. Wartet ab, noch nicht die volle Plattform-Technologie-Lösung, macht Schritt für Schritt. Wir sind einem Rat gefolgt, Gott sei Dank. Also wir sind losgestartet und haben wirklich das, was wir in der Plattform jetzt automatisch machen, manuell gemacht. Klassisch, wir haben eine Excel-Tabelle gehabt, wir haben mit Unternehmen gesprochen, wir haben mit Freelancern gesprochen, wir haben den Bedarf geklärt, wir haben ein Matching gemacht, wir hatten Landingpages, 2 Stück, also für jede Zielgruppe eine, wo man sich registrieren konnte, aber mehr war es auch nicht. Also wir hatten nur die Daten in der Excel-Tabelle und das, was jetzt durch unsere ganzen automatischen Prozesse läuft, das waren Annika und ich. Also wir waren sozusagen die technische Lösung. Und das war auch richtig, weil wir konnten natürlich dadurch erst erkennen, woran hapert's, welche Schritte braucht man wirklich, welche braucht man vielleicht erst später. Parallel dazu haben wir eben den Click-Dummy aufgebaut, weil wir gesagt haben, das, was wir jetzt lernen, das bauen wir jetzt schon mal in eine Zukunftstechnologie sozusagen. Und so konnten wir halt zu dem IT-Partner, mit dem wir jetzt arbeiten, ganz klar sein. Also wir haben dem fertigen Click-Dummy rübergeworfen. Natürlich haben die perfekte technologische Expertise und konnten dann noch ein bisschen Feintuning machen. Aber die Plattform ist so, wie wir sie uns ausgedacht haben, jetzt auch live seit knapp einem Jahr.
Und wie war das so am Anfang? Wo waren so die meisten Schwierigkeiten? Ihr musstet ja 2 Seiten bespielen. Einerseits die Freelancerinnen, die sich registrieren, die euch auch kennenlernen und aufmerksam werden auf Freemum. Und auf der anderen Seite die interessierten Unternehmen. Wie war das so, mit diesen beiden Zielgruppen zu arbeiten?
Also wir haben uns für unseren Launch, haben wir uns überlegt, wir wollen erstmal eine Basis schaffen auf der Plattform und haben die Plattform erstmal nur geöffnet für die Freelancerinnen, dass sie sich registrieren können. Das heißt, wir haben viel Social Media gemacht, bei LinkedIn Werbung gemacht, haben Freelancer angesprochen, waren ja auch viel im Podcast und haben einfach auf das Thema aufmerksam gemacht und hatten ja auch schon durch unser manuelles Matching viele Vorregistrierungen. Wir haben gesagt, wenn wir Unternehmen auf die Plattform lassen, muss es schon einen Grundstock an Freelancer geben, weil sonst kommen die und sagen, ach, da gibt's ja niemanden und gehen wieder.
Ja.
Das heißt, wir haben erstmal gestartet und sind für Freelancer online gegangen im Mai letztes Jahr und sind dann ab Juli online gegangen für Unternehmen. Dann hat die Unternehmensregistrierung gestartet. Da hatten wir ja auch schon ein paar Kunden durch das manuelle Matching. Jetzt ist eigentlich tatsächlich durch unseren Auftritt bei Höhle der Löwen hat uns natürlich die Registrierungszahl ein bisschen überrollt.
Super,
also
ja.
Wir sind jetzt bei über 3000 Freelancerinnen.
Wow.
Aber nur in Anführungsstrichen bei 200 Unternehmen, also über 200, 250 sind es jetzt knapp. Und das ist tatsächlich unsere aktuelle Challenge, muss man sagen. Ne? Also die Freelancerinnen kommen auch so regelmäßig pro Tag, haben wir Anmeldungen. Wir machen immer noch viel Social Media und sind sehr präsent. Und wir sehen, dass wir damit wirklich auch gerade bei Eltern oder Müttern wirklich auch den Kern getroffen haben.
Der Need ist da,
genau.
Ja.
Und viele sind schon selbstständig und haben aber ein bisschen Probleme gehabt, auch übers Netzwerk oder über LinkedIn oder so Projekte zu finden, die passen. Und die sind heilfroh, dass es uns gibt. Und auf der anderen Seite ist halt natürlich die Unternehmensakquise jetzt unser Hauptfokus, damit wir genug Projekte drauf bekommen.
Und wenn wir jetzt kurz noch mal ein bisschen weiterdenken, wo ist so eure Vision für FreeMom? Wo wollt ihr so längerfristig hin? Also wie darf das werden?
Also wir sagen es schon gerade jetzt in unseren Präsentationen, FreeMom ist nicht mehr die reine Freelancing-Plattform für Working Moms, sondern für familienfreundliches Freelancing. Ah, okay. Unser Oberthema ist Vereinbarkeit und das betrifft natürlich nicht nur die Mütter, sondern auch Väter, Menschen, die Angehörige pflegen und die generell Beruf und Leben vereinbaren wollen und einfach auch gezwungen sind, oftmals ein bisschen anders zu denken, als wenn man 40 Stunden in eine Festanstellung geht. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich auch in die Richtung, also Freelancing wird immer ein wachsender Trend oder ist ein wachsender Trend. Und wir wollen natürlich das Thema Working Moms nicht verlieren, weil das ist immer noch ein Problem in Deutschland. Wir sind damit noch nicht fertig, das ist ein systemisches Problem. Ja. Aber eine der ersten Fragen ist ja auch immer, und was ist mit den Vätern?
Ja, ja.
Ja, natürlich gibt es da auch Themen und Probleme, die man auch bespielen kann und besprechen muss und wo es auch Lösungen geben muss. Aber bei Männern ist fast eine Vollbeschäftigung in Deutschland. Und wir haben aber, es wurde schon gesagt, ganz am Anfang, wir haben ein Riesenproblem, Mütter nach der Elternzeit wieder in den Beruf zu bekommen, auf qualifizierten Positionen, ohne sie irgendwie abzuwerten oder irgendwie den Problem zu bereiten. Aber zu der Vision, wir stehen für Vereinbarkeit und da wird es auch hingehen und es wird auch größer werden noch, auf jeden Fall. Wir müssen es nur überlegen, wie und wann das dann der schlauste Moment ist dafür.
Aber super, ja, finde ich einen tollen Pivot und eine gute Weiterentwicklung. Ja. Ne? Und wir können uns das ja in der Gesellschaft überhaupt nicht leisten, bei dem Fachkräftemangel auf die hochqualifizierten und auch arbeitswilligen Frauen da zu verzichten. Ja. Und von daher seid ihr da natürlich am richtigen Punkt.
Genau, und da sind wir schon bei dem Thema, was mich natürlich auch extrem bewegt, weil ich auch selbst als Mutter das schon erlebt habe, insbesondere über euch, über die andere Teilnehmerin im Accelerator, wie sehr Mütter unterschätzt werden. Teilweise wurde mir schon mal gesagt, Mütter seien eine Nische, wo ich dann nach hinten umgekippt bin und dann dachte ich mir so, ja, jede zweite Frau ab 30 hat ein Kind und das soll eine Nische sein. Also, und das von IHK-Mitarbeitern. Von daher war ich natürlich sehr überrascht. Wie geht ihr damit um? Ich finde, dieses Thema würde ich gerne hier an dieser Stelle ansprechen. Wieso werden Mütter so unterschätzt? Was glaubt ihr? Was ist auch eure Erfahrung? Es ist sicherlich auch ein Punkt, warum manche Unternehmen so schwer zu akquirieren sind, oder? Das sind jetzt zwei Fragen, aber ja, ich finde, die gehören irgendwie zusammen.
Ja, ja, also ich meine, da glühen natürlich unsere Köpfe, wenn wir das hören. Uns wurde auch schon gesagt, Mütter sind eine Nische. Nochmal ein anderer witziger Fakt ist, 77% der berufstätigen Frauen werden während ihrer Karriere Mütter. Und wenn Unternehmen keine Lösung haben, gut mit Müttern umzugehen, verpassen sie einfach eine riesen Zielgruppe. Also unter den Frauen 3/4 ihrer Belegschaft. Und es ist so tatsächlich, ich habe vorgestern bei LinkedIn noch einen Kommentar zu einem Post gelassen, wo eine geschrieben hat, sie hat letztens gehört, ein Geschäftsführer hat gesagt, bei mir kommt niemals eine Frau aus der Elternzeit zurück. Es ist so, es ist eine strukturelle Diskriminierung, muss man sagen. Der Grund dafür, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber der Grund dafür ist, dass Unternehmen oder Entscheider oftmals denken, wie kann meine Arbeitskraft maximal, wie kann ich davon profitieren? Idealerweise natürlich in Vollzeit und am besten auch noch vor Ort, damit ich alles kontrollieren kann. Das ist so, sagen wir mal so, in der jetzigen Führungsebene oder sagen wir mal in der älteren Führungsgeneration das klassische Bild, wie funktioniert ein Mitarbeiter perfekt. Hast du aber auf einmal Herausforderungen wie Kinder oder du musst flexibel sein, dann bist du schon so ein bisschen außerhalb des Systems. Will das gar nicht über einen Kamm scheren, weil es gibt super viele Unternehmen, die das schon richtig gut machen.
Das glaub ich, ja.
Also mit denen sprechen wir auch und es ist wirklich cool. Und die sind tatsächlich auch überhaupt nicht weniger profitabel oder weniger erfolgreich, ganz im Gegenteil eigentlich, weil die eine sehr motivierte Belegschaft haben. Aber es gibt aber immer noch genug Entscheider da draußen, die sagen, sobald jemand Mutter wird, sind so klassische Vorurteile, die fällt ja ständig aus, weil das Kind krank ist oder weil die Kita zu hat oder die muss mittags weg und kann dann nachmittags nicht da sein. Also es ist immer noch so eine Präsenzkultur, ne? Wenn du nachmittags nicht da bist, dann kannst du ja auch sozusagen nicht so viel leisten wie andere und dann kann man dir auch nicht so viel Verantwortung geben wie den anderen, die immer da sind. Das ist so das Denkmuster.
Ja.
Und das ist wirklich ein Problem, weil es gibt kaum eine, glaube ich, eine Arbeitsgruppe, die effizienter und flexibler arbeitet wie Mütter.
Genau,
das wir wissen, wir haben vielleicht nur 6 Stunden Zeit, was andere in 8 Stunden machen oder 4 Stunden, was andere in 8 Stunden machen. Und dann wissen wir, wenn wir die Dinge erledigen müssen, dann muss es auch sitzen. Dann stehen wir nicht irgendwo in der Küche oder gehen raus zum Rauchen oder verquatschen uns mal eine Stunde lang mit einem Kollegen, sondern das, was eigentlich auch bei allen, mit denen ich spreche, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer der Fall ist, alle, die wollen, die Bock haben, die kriegen das auch unter und die sind auch erfolgreich. Aber auf der anderen Seite bei Unternehmen wird es halt nicht so gesehen, leider noch nicht. Und deshalb sage ich auch wenn wir unsere Plattform erweitern, die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt. Mhm. Also da gibt es noch so viele Vorurteile und falsches Denken und Diskriminierung gegenüber Frauen oder Müttern in der Arbeitswelt in Deutschland. Das ist
unfassbar. Ja, New Work ist noch gar nicht angekommen, ne? Richtig. Das merkt man ja daran, ne? Das sind ja alles Elemente von New Work, ja, dass man flexibel arbeitet und eben nicht diese Präsenzkultur hat und diese ganzen Dinge, ne? Mhm.
Wir haben hier ein paar Fragen an dich, Überraschungsfragen. Wir haben 2 Gläser vorbereitet mit unterschiedlichen Fragen und dann würde ich dich jetzt bitten, dass du dir eine Frage aussuchst. Im einen Glas sind eher persönliche Fragen und in dem anderen Glas sind berufliche Fragen.
Also ich muss aus beiden jeweils eins ziehen,
das,
oder?
Dann fange ich mal mit nicht drumherum.
Genau. An. Das steht irgendwie näher hier. Ah, Cancel Culture oder positive Fehlerkultur? Positive Fehlerkultur natürlich. Mhm. Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht als Life Design Coach und da ist einer unserer Credos ist Fail Often and Early. Und wirklich, alle machen Fehler. Wirklich, ja. Das ist auch gar kein Problem. Also niemand ist perfekt. Und das Beste ist eigentlich, darüber zu sprechen, das, was schiefgelaufen ist, um auch den anderen zu zeigen, dass es auch bei einem selber, wo man, wenn man so perfekt wirken mag, auch nicht immer alles toll wird. Und es ist wirklich einfach komplett menschlich, Fehler zu machen und daraus zu lernen natürlich. Also die Fehler sollte man natürlich nicht öfter machen, aber deshalb ist es super wichtig, darüber zu sprechen, ist alles okay.
Das ist für die Startups ja auch besonders wichtig zu hören, ne? Weil wir viele haben ja auch einfach Angst davor, Fehler zu machen. Das ist ja gerade am Anfang, wo man sehr unsicher ist und in diese neue Welt aufbricht, besonders schwierig und herausfordernd. Und da ist es gut, eine gute Haltung zuzuhaben, ne?
Ja. Darf ich mit einem Fakt dazu kommen? 40% der Frauen trauen sich nicht zu gründen, aus Angst vor dem Scheitern. Und das ist fatal. Also wenn man gar nicht startet aus Angst, da kann ich einfach nur alle ermutigen, versucht es Schritt für Schritt, so wie Annika und Lena.
Genau. Ja, und aber ganz ehrlich, die Angst zu scheitern bleibt auch weiter.
Ja,
also
aber
das geht auch nicht weg. Aber es hilft. Also ich war ja letztens beim DigiHub in Bonn und habe eine andere Gründerin auch aus deinem Accelerator getroffen. Und das Erste, was wir gesagt haben, wir haben erstmal über unsere gerade nicht so toll laufenden Themen gesprochen. Und sie guckte mich nur an und sagte, das wirkt bei euch immer alles so professionell und so toll. Wie macht ihr das? Mm. Dann habe ich gesagt, also nicht so, wie es wirkt auf jeden Fall.
Ja, ist ja klar. Man auch im Social-Media-Bereich dann entsprechend bringt man natürlich die Erfolgsgeschichten so nach vorne. Ne? Das ist ganz klar. Und eine große Erfolgsgeschichte bei euch ist natürlich die Höhle der Löwen. Und das interessiert uns natürlich auch brennend. Wie seid ihr denn da reingekommen? Wie habt ihr das geschafft, bei Höhle der Löwen mitzumachen? Wie war das denn?
Also das war tatsächlich Zufall. Also wenn man ein Startup gründet, dann hört man ja immer auch, also bei mir war es zumindest so im Bekanntenkreis, haben viele gesagt, geh doch damit zur Höhle der Löwen, das ist doch total cool. Und haben Annika und ich immer gesagt, also erstens sowieso nicht jetzt, da waren wir noch ganz am Anfang. Und zweitens ist bei Höhle der Löwen doch sehr viel nur Produkt und das, was irgendwo in Regalen steht.
Was man zeigen kann, ne?
Mit einer Plattform und auch mit so einem HR-Thema dorthin zu kommen, das war für uns wirklich völlig absurd. Also es kam gar nicht in Frage eigentlich. Und dann irgendwann rief mich Annika an und brüllt ins Telefon und sagt, Höhle der Löwen hat uns angeschrieben. Und ich gesagt, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Das ist tatsächlich eine E-Mail gewesen, die im Spam-Ordner gelandet ist und adressiert von dem Redaktionspraktikant. Und dann haben wir gesagt, nee, ach, das ist fake, auf jeden Fall. Und wir haben dann gesagt, na gut, wir gucken mal, wie ernst das wirklich jetzt ist und haben dann geantwortet, haben gesagt, also das war tatsächlich im Februar letztes Jahr, da waren wir noch nicht mal online, da waren wir mitten im Launch vorbereiten und programmieren und dann haben wir gesagt, du, lieber Christopher hieß er, wir sind noch gar nicht online, das ist bis jetzt immer noch die Vorbereitung zum Launch und dann sind wir doch wahrscheinlich gar nicht interessant für euch. Und er so, nein, füllt mal den Fragebogen aus. Okay, dann füllst du den Fragebogen aus, da schreibst du alles Mögliche rein zu deinem einem Startup und auch, wie du dir das vorstellen würdest bei Höhle der Löwen. Und dann hieß es gleich zwei Tage später irgendwie, macht ihr mal ein Videocasting, schickt mal ein paar Videos von euch zu Fragen, die die uns gestellt haben, damit man auch mal sieht, ne, wie man so überkommt, vor der Kamera ist. Haben wir auch gemacht, so bei einem Event, haben uns noch kurz in so eine Ecke verkrochen, haben gesagt, okay, da müssen wir noch die Videos aufnehmen. Das war eine ganz coole Location, deshalb hat das ganz gut gepasst. Und dann ging das ratzfatz. Also ich glaube, innerhalb von 4 Wochen hatten wir unseren Sendetermin.
Krass.
April, also jetzt genau ein Jahr her. Ich glaube, morgen ja, vor einem
stimmt,
Jahr.
Das stimmt, ja, genau.
Cool. Ja, und dann war das so, ja, ihr habt den Sendetermin, der wurde dann auch noch kurzfristig einen Tag nach vorne verlegt. Das hat uns wirklich alles jonglieren lassen, weil wir natürlich super vorbereitet waren mit Kinderbetreuung. Und dann hieß es, nee, komm bitte einen Tag früher.
Oh nein, oh ja.
Weil ein anderes Startup ausgefallen ist und das war super aufregend und zwischendurch haben wir uns auch gefragt, was machen wir eigentlich hier? Aber wir haben es einfach laufen lassen. Super. Wir haben gesagt, es kann ja nichts passieren. Also wir können gar nichts verlieren. Vielleicht haben wir einfach auch das Thema nochmal in einem größeren Publikum präsentiert, aber im schlimmsten Fall gehen wir nach Hause und dann sagen wir, okay, die Zeit vergisst es dann auch irgendwann, wenn es blöd gelaufen ist.
Kein Deal, aber immerhin seid ihr darüber auch ein bisschen prominenter geworden. Und ihr habt ja Glück gehabt, weil in der Staffel war ja dann auch Tishan Unnaran mit dabei.
Genau. Wir haben ja gesagt, wenn wir, also Tishan war ja schon immer irgendwie unsere Zielinvestorin, kann man sagen, weil sie natürlich mit dem Thema Diversity genau auch in die Kerbe schlägt, die wir auch haben. Ja. Ne? Und wir immer gesagt haben, wie kommt man denn an Tishan ran? Das war natürlich dann ein kurzer Weg. Ne? Und wir haben gesagt, okay, das ist natürlich eine coole Chance, einfach sie zu sehen, damit sie uns auch mal hört und uns auch mal sieht. Und ja, dann war es so, dann sind wir nach Köln gefahren zu den Dreharbeiten in den Studios und es ist wirklich viel unglamouröser, als man sich das vorstellt. Wir sind morgens früh um 8 da gewesen und unsere Aufzeichnung war gegen 12, kurz vor 12 standen wir dann da vor dieser Löwentür und die 4 Stunden davor waren eigentlich gefüllt mit Stellprobe, nochmal Generalprobe vor der Redaktion, nochmal Probe vor dem Regisseur, der da die Kameras koordiniert und Interviews mit Amius, der übrigens sehr, sehr nett ist und richtig cool das alles macht und das ganze Team ist super professionell, also man wird da wirklich so richtig durchgeschleust und da ist immer irgendwie jemand da, der einen unterstützt und ja, genau, also viel Interviews und Gerede, so dass wir eigentlich gar keine Worte mehr hatten, als es dann um den richtigen Dreh ging. Und dann ist es wirklich so, wie du es im Fernsehen siehst. Also die Löwen wissen vorher nicht, wer da kommt. Die rätseln dann, wenn die das Set sehen, was könnte es bedeuten? Und dann geht die Tür auf und dann läufst du halt einfach auf diese Löwen dazu. Und die Kamera läuft und du wirst nicht unterbrochen. Es gibt nicht irgendjemand, der sagt, stopp, geht nochmal zurück. Ihr habt irgendwie komisch geguckt oder irgendwie so. Es läuft super, so und es wird genauso gezeigt. Also
wurde nichts geschnitten.
Sozusagen der erste Pitch, wo du dein Startup vorstellst. Das ist auch was, wo du nicht unterbrochen wirst von den Löwen. Und der Text ist natürlich auch abgesprochen mit der Redaktion. Der soll halt maximal irgendwie entertaining sein. Und das wird nicht geschnitten. Aber danach dann der Frageteil. Also wir waren 1,5 Stunden da drin und es wurden nur Fragen gestellt. Mhm. Und davon wurden natürlich dann nachher, glaube ich, nur 7 oder 8 Minuten gezeigt. Aber die grillen einen schon ganz schön, das muss man sagen. Also du hast dann genau die klassischen Fragen, die jeder Investor, jeder Business Angel dich fragt. Das ist zwar natürlich eine Show, aber das sind trotzdem ja echte Investoren. Ja. Mhm. Und die Fragen, die waren schon herausfordernd, man sagen. Mhm. Ja.
Wir haben natürlich alle vom Fernseher gesessen.
Oh mein Gott, war
und
das aufregend.
Mitgezittert und die Daumen gedrückt und waren total aufgeregt. Und dann war das ja auch tatsächlich der erste Deal von Tishan, die dann zugeschlagen hat bei euch mit 250.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann ging es noch ein bisschen um die Anteile, die sie dann dafür bekommt und so weiter.
Das war so aufregend.
Und das war ja auch alles schon abgedreht. Letzten Endes wusstet ihr ja schon alles und ihr durftet ja nicht sagen. Ne? Ja. Aber ich weiß noch, dass wir alle total aufgeregt vom Fernseher gesessen haben und die Daumen gedrückt und ich weiß das, ne, dann kommt ihr da so raus und ich hatte schon wieder die Tränen in den Augen, dass da unsere Schützlinge dann irgendwie da durch die Türe kommen und wir so, also es war ganz toll. Wir sind alle ausgeflippt in unserer WhatsApp-Gruppe und so und
cool.
War natürlich mega. Wir haben uns alle unheimlich
gefreut. Genau, das habt ihr gar nicht mitbekommen, aber Wir haben sozusagen digital, haben wir Public Viewing gemacht mit euch. Cool. Dann haben wir natürlich gegenseitig die ganze Zeit gesagt, habt ihr das aufgenommen oder habt ihr das gesehen? Wir haben im Grunde genommen also gelauscht und immer wieder mal später auch geschaut, wie war euer Pitch? Haben wir das den Nächsten gezeigt, den nächsten Batch, damit ihr einfach mal das... Also ich habe das einfach mit dem Handy kurz aufgenommen, damit wir intern einfach mal zeigen können, für diejenigen, die das nicht sehen konnten, das darf man ja normalerweise ja nicht, aber es war wirklich super, super aufregend und weil wir natürlich ganz genau wussten, wie ihr seid, wie ihr euch fühlt, also man konnte das nachfühlen, war das so, ich hatte das Gefühl, als ob ich mit euch mit dabei war. Oh. Also es war wirklich mega aufregend und ich kann einfach auch sagen, ich hatte ja Berührungspunkte mit Die Höhle der Löwen vor Jahren, selbst mit meinem Startup und deshalb, das war so, als ob ich das nochmal alles erlebt habe und ich habe nur eine Gänsehaut nach der nächsten bekommen und dachte mir so, wie müsst ihr euch fühlen und durch diese Tür zu gehen, das ist einfach, ich glaube, das zweitaufregendste nach der Geburt meines Kindes.
Ja, wow. Also bei uns ist es wirklich so, wir sagen das heute noch, wir wissen gar nicht mehr alles. Also es war so aufregend, dass wir wie Filmrisse hatten. Also wir brauchten wirklich die Tage und Wochen danach, um uns das nochmal gegenseitig zu erzählen, wer dann da was gefragt hat, was wir dann gesagt haben, wie sich das angefühlt hat. Also das war wirklich, das war auch, wie du sagst, das beinahe aufregendste, was ich erlebt habe in meinem Leben.
Ja, das glaube ich gerne. Ja.
Also, Aber was mich interessieren würde, wie ist denn Tijen als Investorin? Also ich habe mitbekommen, dass ihr euch super unterstützt, dass sie natürlich auch sich öfter mit euch abspricht. Ihr seid natürlich auch in der Wall of Fame.
Of Fame, genau.
Auch hingekommen. Erzähl mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen, was du erzählen darfst.
Also Tijen ist natürlich super schlau. Klar. Sie hat auf jede Frage auch eine Antwort und weiß auch genau, in welcher Situation wir gerade sind. Also wenn du es so siehst, ist sie selber ja eigentlich auch noch ein Startup oder auch alles, was sie umgibt, ist ein Startup. Also sie ist genau in unserer Welt unterwegs und man kann sie wirklich alles fragen. Wir haben sozusagen so eine Dauerschleife per WhatsApp, eine WhatsApp-Gruppe. Und da ging es eigentlich von Anfang an eigentlich darum, immer fragt, wenn ihr Fragen habt und wir unterstützen euch. Natürlich hat Tijen als ja in ihrer Rolle auch die gleiche Zielgruppe wie wir. Sie spricht mit den gleichen Unternehmen. Ja. Das heißt, sie pitcht uns mit. Sie hat uns auch in Podcasts schon erwähnt. Das war ganz cool beim Handelsblatt oder auch hier bei Miss Moneypenny.
Madame Moneypenny.
Ja. Da sind wir natürlich immer super stolz, wenn sie die Gelegenheit auch nutzt. Also man weiß, man ist irgendwie immer so bei ihr im Hinterkopf. Und wir haben jetzt auch Anfang Februar ein Event gehabt, wo sie mit moderiert hat und wo sie die Panel-Diskussion moderiert hat und wo sie einfach da ist und einfach auch uns Türen öffnet durch sie als Person. Das war natürlich unser Ziel. Wenn wir sie als Investorin bekommen, haben wir gedacht, dann könnte das eine gute Chance sein. Und genau so ist es auch tatsächlich. Also man muss auch sagen, sie ist natürlich auch super beschäftigt, wenn man sie verfolgt. Die ist halt einfach jeden Tag in irgendeiner anderen Stadt. Deshalb habe ich persönlich auch sehr viel Kontakt mit ihrem Mann, der ja jetzt nicht so super viel im Vordergrund steht, aber der im Hintergrund alles managt bei ihr und der auch mega gut vernetzt ist und der uns da auch in allen Bereichen unterstützt und sei es einfach nur zu zeigen, wie er die Dinge macht, um uns dann zu zeigen, wie wir sie machen können. Also es ist eigentlich ein regelmäßiger Austausch zu allem. Wir können alles fragen. Das ist wirklich cool.
Das ist einzigartig, muss man schon sagen.
Das ist sehr gut, ja.
Also das Gute ist natürlich, dass sie selber noch sozusagen in dieser Startup-Welt so drin ist und eine super authentische Unterstützung.
Ja, das war einfach ein perfekter Match. Ja. Da habt ihr wirklich einen Volltreffer gelandet und besser hätte es gar nicht sein können. Und natürlich ist es auch schwierig, ohne jetzt so ein Format wie Höhle der Löwen an so eine Investorin zu kommen. Das war einfach auch ein bisschen das Glück. Ne? Wie hat sich denn nach Höhle der Löwen für euch, hat es sich da verändert oder was war dann die Veränderung oder wie ging es dann weiter für euch?
Also wir sind nach Höhle der Löwen natürlich erstmal in einen richtigen Wirbelsturm geraten, was unsere User anging und Registrierungen und Nachfragen. Und das war richtig cool, auch in der Nacht. Also wir hatten von 20 Uhr bis Mitternacht hatten wir 150.000 Zugriffe auf der Webseite.
Wow.
Und super viele Neuregistrierungen. Also man muss sagen, die Webseite ist zwar nicht abgestürzt, aber unser Mail-Server ist abgestürzt.
Wollte ich gerade sagen.
Also wir haben irgendwie an alles gedacht und gesagt, bloß nicht die Webseite abstürzen lassen. Wobei manche das sogar auch noch bei Höhle der Löwen als Erfolgskriterium sehen. Aber wir wollten es nicht. Wir wollten, dass jeder Zugriff auf jeden Fall durchgängig hat. Es hat auch geklappt, aber die Mails sind ein bisschen verzögert rausgekommen. Und da hat es wirklich ein paar Tage gedauert, um das alles aufzuarbeiten. Und wir haben natürlich darüber auch eine gewisse große Bekanntheit jetzt bekommen und sind in vielen Podcasts gewesen, in vielen Medien gewesen. Oftmals ist es natürlich auch ein Kriterium, wenn du sagst, man kennt uns aus Höhle der Löwen, um irgendwie auch so ein bisschen so ein Qualitätsniveau irgendwie zu zeigen. Aber am Ende ist es so, dass uns das sicherlich ganz, ganz viel Turbo gebracht hat, Schnelligkeit, die wir auch manchmal gar nicht gut handeln konnten, muss man auch sagen. Also Ende des letzten Jahres war es schon auch wild für uns beide. Da haben wir gesagt, boah, jetzt brauchen wir dringend eine Pause. Das war so zwischen September und Dezember hat sich sozusagen die Arbeit gestapelt. Aber es ist für uns natürlich richtig cool gewesen, so in so einer frühen Phase einfach so viel Präsenz zu haben. Und kann es ja auch schon mal direkt ankündigen. Ich weiß nicht, wann die Folge hier erscheint, aber wir sind jetzt in anderthalb Wochen nochmal zu sehen. Es wurde nochmal eine Nachdreh gemacht, nochmal auch zeigen konnten, was seitdem passiert ist, wir auch mit Tijen arbeiten. Und da haben wir ganz cool einmal bei Tijen im Büro gefilmt, auch um zu zeigen, wie wir da zusammenarbeiten und auch nochmal gemeinsam, weil es ja auch, wie du sagst, ihr erster Deal war, mussten wir ja gemeinsam auch nochmal rekapitulieren, wie sich das alles angefühlt hat. Für sie war es genauso aufregend wie für uns übrigens. Also die war auch, die sind auch völlig ausgeflippt da im Hintergrund. Also die haben auch die Redaktion, aber auch Tijens Team, die haben sich so gefreut das alles. Und da haben wir es das erste Mal auch nochmal so richtig rekapituliert, was so passiert ist, auch für sie. Diese Folge, ich hoffe, also die Reportage, ich hoffe, dass die ganz cool wird, weil da wurde auch gezeigt, unser gemeinsames Event, was wir gemacht haben in München bei LinkedIn. Also, dass wir auch nochmal zeigen, wir sind wirklich auch HR-Expertinnen und wir wissen, wovon wir da sprechen. Und wir sind auch mit Unternehmen, echten Unternehmen in Kontakt. Also, bin gespannt.
Und es entwickelt sich. Also, ich hatte ja, als ich euch kennengelernt habe im Accelerator, das hört sich jetzt bescheuert an, aber so war es wirklich. Ich hatte sofort das Gefühl, das wird mega mit euch, weil ich von euch beiden einen unheimlich guten Eindruck hatte und auch so eine starke Professionalität bei euch einfach rüberkam. Also alle unsere Teilnehmerinnen sind natürlich professionell, das ist klar, aber man spürt natürlich auch, was für einen Hintergrund ihr auch einfach habt und wie ihr das Ganze angeht. Ne? Und ihr habt auch zu zweit gegründet, das macht natürlich auch nochmal einen Vorteil, ne? Auch was Investments betrifft. Ne? Viele investieren ja auch nicht so gerne in Solo-Gründungen, nachvollziehbarerweise, weil so ein Team natürlich stabiler ist und man die Aufgaben ganz anders verteilen kann und nicht so viel einkaufen muss dann an Dienstleistungen und so weiter. Ne? Aber sicherlich auch hat es auch was damit zu tun, dass, glaube ich, dass ihr auch sehr professionell rübergekommen seid und einen sehr guten Eindruck hinterlassen habt, auch bei Tijen, sonst hätte sie das vermutlich nicht gemacht. Ne?
Also in der Situation, wo es dann bei Höhle der Löwen darum ging, wie entscheiden sich jetzt die Löwen, da fingen die dann alle, also man muss auch sagen, Tijen hat gar nichts gesagt. Die hat fast gar nichts gefragt. Die hat nur geguckt.
Krass.
Die hat nichts, die hat nur zugehört, hat uns angeguckt, hat dann natürlich ihr Gesicht, ist ja bei mir genauso, spricht auch manchmal Bände, wenn sie dann noch so, ne, wenn man das dann so sitzt und die hat uns wirklich maximal verunsichert, weil sie hat nichts gefragt, nur ganz zum Schluss mal was. Und dann ging es dann um die Entscheidung, ne, warum investieren die oder nicht und warum. Und es wurden wirklich unterschiedliche Gründe genannt. Also ne, eine Plattform ist ein hohes Risiko, Wettbewerb, Markt, also alle möglichen Sachen, die man so auch so sagt, dann, um Grund zu haben, um abzusagen. Und Tijen war die Letzte.
Oh Gott, wäre schon gestorben.
Atmet so ein und sagt, also ich muss meinen Kollegen hier komplett widersprechen. Super. Und da ist mir die komplette Gänsehaut über den Körper, jetzt immer noch, ne, wenn ich das so sage.
Super. Stimmt, ich erinnere mich.
Und Annika und ich dachten schon so, okay, wie kommen wir hier aus der Nummer raus, damit es nicht so peinlich wird. Hoffentlich sagt sie jetzt auch nicht irgendwas Blödes oder so, was uns irgendwie doof dastehen lässt. Und dann fing die so an. Und dann habe ich gesagt, Annika und ich so angeguckt, wir so, oh Gott, was sagt sie denn jetzt? Und hat sie gesagt, also, es ist offensichtlich, dass ihr und ich das perfekte Match seid.
Oh, ja.
Und so, oh Gott, Hilfe. Ja, und
Gänsehaut.
Ja, total. Und ja, wie du sagst, ne, dann haben wir natürlich noch über die Prozente gesprochen und so. Aber wir haben auch ein Foto, was ich auch immer bei meinen Pitches zeige, wo sie dann aufgesprungen ist und uns umarmt
hat. Stimmt, da läuft sie so auf euch zu, ne?
Das war so authentisch und das war so cool. Das hat uns natürlich echt auch nochmal gezeigt, dass es genau das Richtige war, was passiert
ist. Ja, also das zeigt InvestorInnen. Und also das Gründerin. Startup muss natürlich zusammenpassen, finde ich auch vom Verständnis und von der Kultur.
Bewusstsein auch, ja.
Ne? Also ne? alles. Also
die
wenn
anderen
man das gleiche
ja
Denke
hat.
So
Bewusstsein zu den Themen. Das, also
ja, nicht nur Bewusstsein, aber dass man wirklich, das ist, glaube ich, so eine kulturelle Geschichte. Also, dass ich tatsächlich das so lebe. Sie lebt das. Und das ist also ein Verständnis oder es leben zu können. Das ist nun, glaube ich, schon ein Unterschied.
Ja, und auch zu glauben, dass das ein bisschen echter Business Case ist.
Genau,
das
vor allen Dingen in dieser frühen Phase, wie du sagst. Genau, in
das Potenzial zu sehen. Ne?
Ja, genau. Weil wir hatten ja nichts vorzuweisen an Umsätzen, die wir bisher gemacht haben oder an großer Traction auf der Plattform, weil wie gesagt, wir waren ja noch nicht online. Das heißt, in der Phase hat Tijen einfach nur in uns als Gründerin und in unsere Idee und wie wir es präsentiert haben, investiert. Und Ralf Dümmel hat zum Beispiel auch gesagt, ich finde euch total cool, wie ihr das hier präsentiert,
das
wie
stimmt,
ihr das macht.
Hat er gesagt.
Das ist total super und professionell, aber ist halt überhaupt nicht mein Thema. Klar. Sonst, ich könnte euch zwar Geld geben, aber ansonsten gar nicht unterstützen. Und das hat uns wirklich auch nochmal total bestätigt.
Ja, war einfach der Hammer, ne? Dass es sich das so entwickelt hat. Ne?
Dann würde ich jetzt nochmal dich einladen, jetzt mal ins andere Glas zu greifen und eine persönliche Frage auszusuchen.
Vision oder Realismus? Also beides bei mir tatsächlich. Das Gute ist bei Annika und mir, ich bin oftmals eher so die Realistin, bin Betriebswirtschaftlerin und sehe manchmal auch nur die harten Fakten. Und Annika ist super kreativ und visionär und kann schneller denken, als sie reden kann und schneller reden, als sie denken kann. Also alles gleichzeitig. Also es ist die perfekte Kombination zwischen uns beiden. Ohne eine Vision, ohne das Ausblenden der Realität hätten wir es gar nicht bis hierhin geschafft, um ehrlich zu sein, weil du manchmal einfach auch entgegen deiner Intention und deiner Sicherheit und deiner Risikoaffinität dich verhalten musst. Aber ich würde sagen, Vision Annika, Realismus ich, aber es ist, also in Schwerpunkten, aber wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Ja.
Dann sind wir doch auch beim richtigen Thema. Ich bin auch so eine, die gerne in die Zukunft blickt. Ich hätte gerne die Glaskugel, habe ich aber leider bei der Geburt nicht gebucht. Aber vielleicht kannst du mit mir so einen Ausblick wagen. Wenn wir jetzt in 10 Jahren mal schauen und Free Mom weiter auf Mission ist und weitere InvestorInnen gewinnt, was soll sich in Zukunft verändern für Eltern? Wie soll der Arbeitsmarkt sein? Oder ich finde eigentlich auch diese Trennung von Leben und Beruf auch total sinnlos, weil eigentlich wir haben ein Leben und der Beruf ist nur ein Teil dessen. Wo siehst du da die Zukunft und was glaubt ihr, könntet ihr und auch wir, ne? Ihr seid für Freelancing, wir sind für Unternehmerinnen, also eigentlich das Gleiche. Was können wir gemeinsam bewirken mit dem, was wir an Vision haben? Was glaubst du?
Also Annika und ich sagen und schreiben überall hin, wir sind für eine Arbeitswelt, die für alle funktioniert. Und genau das soll es eigentlich sein. Also, dass du nicht auf deine Familienentscheidung, also ob du Kinder kriegst oder nicht, irgendwie mit Bauchschmerzen und negativen Gefühlen gucken musst, sondern dass es einfach für alle funktioniert, dass es für jeden das passende Modell gibt. Also die einen entscheiden sich lieber für eine Festanstellung, für die anderen ist das Thema Freelancing mehr Selbstverwirklichung oder Flexibilität. Aber es kann alles nebeneinander sein, ohne dass das eine besser oder schlechter als das andere ist. Und es soll für jeden die passende Option geben. Und die Unternehmen sollten für alle Lebensphasen und jede Zielgruppe das passende Modell in der Hosentasche haben. Und ob du dich jetzt selbstständig machst und dann wieder eine Festanstellung gehst oder eine Festanstellung hast und nebenbei freelancest oder einen Startup gründest neben deiner Festanstellung. Es wird viel mehr unterschiedliche Modelle geben und vor allen Dingen lebensphasenorientiert. Also so sollte eigentlich in 10 Jahren, lieber in 5 Jahren, die Arbeitswelt sein, dass es da keine Zurückstufung oder Runterstufung gibt, nur weil du ein Kind hast oder weil du deine Eltern pflegen musst, dass dir nicht Kompetenz abgesprochen wird, nur weil du nicht 40 Stunden irgendwo in einem Büro sitzen kannst, sondern dass einfach darauf geguckt wird, welche Skills hast du und wie kannst du die maximal für ein Unternehmen oder für dein Unternehmen oder für dich einsetzen, ohne da in so starren Strukturen zu denken. Das wäre das Ziel.
Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Spannende Antwort. Glaubst du nicht, dass Freelancing oder überhaupt, also diese Art, flexibel zu arbeiten, sowieso die Zukunft sein wird? Also ich glaube, durch die Digitalisierung und durch KI, dass es so viel Einflüsse jetzt in unsere Arbeitswelt gibt, dass wir teilweise auch sagen, viele Menschen wollen auch auswandern oder sie möchten Workations machen. Also es wird alles flexibler. Ist nicht Freelancing eigentlich die Zukunft?
Nee, ja, die ist, also es wird immer mehr, aber es wird einen Mix geben. Also du brauchst als Unternehmen eine gute Kernmannschaft, die in sozusagen deinem engsten Team ist, und dann flexibel in eine Freelancing-Mannschaft. Das ist eigentlich das Idealszenario, dass du auch kurzfristig reagieren kannst auf neue Projekte, auf wirtschaftliche Schwankungen, dass du da einfach flexibler bist und dass du dir auch immer punktuell die Skills dazu holen wirst. Aber 100% Freelancing wird sicherlich nicht die Option sein. Also nicht jeder Job ist erstens ja auch Freelancing-fähig, ne? Mhm. Manchmal geht das auch einfach nicht. Und Unternehmen brauchen eben auch einen festen Kern. Das ist einfach so.
Seid ihr eher auch was für Startups oder für gestandene Unternehmen? Also wenn man sich jetzt die Folge anhört und sagt, ach, wir haben ein Startup, wir sind ein kleines Team, für uns ist eigentlich Freelancing total super. Wären Startups auch bei euch gut aufgehoben?
Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch schon bei uns. Und wir haben ja auch ehrlicherweise uns selber auch genutzt als Startup. Ja, zum Beispiel, als wir gesagt haben, wir müssen unsere Customer Journey neu aufbauen, haben wir uns eine Freelancerin geholt, die genau das als Projekt für uns gemacht hat. Oder als wir gesagt haben, wir müssen unsere Sales-Prozesse nochmal überdenken oder HubSpot einführen. Genau für solche punktuellen Dinge, wo du die Expertise nicht langfristig brauchst und wo du vielleicht auch kein großes Budget hast für eine Festanstellung. Genau dafür haben wir selber und aber auch unsere Kunden, die Startups sind, sich eben Freelancerin bei uns gesucht. Ja, und natürlich betrifft das auch mittelständische Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Also die sagen, ich brauche jetzt jemanden, der zum Beispiel meine HR-Prozesse überarbeitet und die passenden Tools auswählt. Die brauche ich jetzt ja nicht für immer, weil irgendwann wird das eine operative Arbeit sein, aber für das Strategische brauche ich jetzt jemanden für die nächsten 4 Monate und dann passt ein Freelancer perfekt.
Ja, der das dann aufsetzt. Wo steht ihr denn selber gerade? Wie ist denn jetzt aktuell eure Situation?
Also, ich hatte es ja schon gesagt, wir sind jetzt massiv in der Kundenakquise, Unternehmen, neue Projekte finden, machen hauptsächlich Vertrieb. Wir stehen beim Marketing an dem Punkt, dass wir noch mehr automatisieren wollen und müssen. Performance-Marketing ist ein ganz großes Thema. Wir sind auch gerade in einer Finanzierungsrunde nochmal, weil wir Budget brauchen auch nochmal, um unser Team zu erweitern und Marketing und Vertrieb nochmal neu aufzustellen. Also sind gerade wieder neu in Gesprächen mit Business Angels und Investoren und hoffen, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen auch ein bisschen mehr Klarheit haben. Also Wachstum, Wachstum, Wachstum.
Ja, genau. Ja, und dann würden wir schon fast zum Abschluss kommen, wenn du 3 Tipps an Startup-GründerInnen geben könntest. Welche wären das?
Also der erste Tipp ist, glaube ich, sich super schnell zu vernetzen, Gleichgesinnte suchen, auch Accelerator-Programme nutzen, wie wir das auch gemacht haben, einfach um in diese Welt einzutauchen, um sich auch Feedback einzuholen. Dann ist das zweite ist eigentlich, es nicht alleine zu machen, um ehrlich zu sein, sich einen Partner zu holen, mit dem man zusammen gründen kann. Also es ist so, wie Evelyn sagt, Investoren schrecken sehr davor zurück, in Einzelgründer zu investieren. Und es ist wirklich auch eine richtige Achterbahn. Also du brauchst auch für deine mentale Unterstützung einfach oft mal jemanden an deiner Seite. Und das dritte ist, mach Fehler, ganz viele Fehler, teste, bevor du stehen bleibst und zu viel verkaufst, mach einfach und dann guck schnell zurück und korrigiere. Aber Fehler sind völlig gut und total normal und sonst kommt man nicht weiter.
Ja. Nur better done than perfect, also nicht so lange an den perfekten Lösungen tüfteln, die dann nachher gar keiner will, weil da vielleicht die Features gar nicht passen oder was auch immer. Ne?
Genau, 80% sind auch okay.
Danke, liebe Lena, dass du hier warst. Und Free Mom ist einfach ein wichtiges Startup für uns, auch weil ihr auch schon früh am Anfang mit dabei wart und uns verbindet einfach auch sehr viel und auch jetzt über die Zeit und über die Jahre und die Entwicklung euch dazu begleiten und natürlich auch in den Kontakt mit euch zu sein. Wir hoffen einfach, dass alles sich gut weiterentwickelt und ja, dass jetzt die Wünsche, die ihr habt und die Pläne, die ihr habt, jetzt auch weiter sich umsetzen lassen und wir haben weiter ein Auge auf euch.
Und wir unterstützen. Also, und wir unterstützen euch mit unserem Netzwerk, Community. Also da seid ihr auch mit drin. Wir tauschen das weiterhin aus, dass man einfach auch mal offen und ehrlich auch reden kann, wenn mal nicht alles perfekt ist wenn auch alles perfekt ist.
Also. Vielen, vielen Dank. Das merken wir und das wissen wir sehr zu schätzen. Und das hat uns natürlich auch extrem weitergeholfen, der Kontakt mit euch. Und ja, ohne euch wird es uns vielleicht gar nicht so geben.
Das Wer weiß. Das ist, glaube ich, zu viel gesagt.
Aber
so weil nicht.
Eigentlich, ja, genau.
Wir also, haben ein bisschen so. Anteil gehabt und das gut weiterentwickeln können und euch unterstützen können. Ne? Ja, danke, dass du da warst.
Vielen Dank euch beiden.
Das war Startup-Geflüster. Startup-Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkanthoff. eine Produktion der Sendereinheit.